Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist eins, das mir seit relativ langer Zeit am Herzen liegt, und zwar ganz persönlich am Herzen liegt. Wir machen einen Deep Dive, was Personal AI Agents angeht. Also KI-Agenten, die sich auf die Person beziehen, die für die Person eine Art Assistenz, eine Art Kammerdiener, ja, was ganz genau, kann man noch nicht sagen. Dass aber Personal AI Agents früher oder später die Menschen und auch die Gesellschaft prägen werden, davon gehen die meisten Fachleute aus. So ganz sind wir noch nicht da, aber, und das finde ich wahnsinnig interessant, wir hatten in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen ein paar Ereignisse, auch in der Vorausschau, die darauf hindeuten, dass langsam, aber mit großer Macht KI-Agenten im persönlichen Bereich eine immer größere Rolle spielen. Das ist übrigens aus der Perspektive von Deutschland, von Europa, ziemlich essentiell, aus einem ganz simplen Grund. Denn ein Personal AI Agent, der weiß wirklich alles über mich. Der weiß meine Finanzdaten, meine intimste Kommunikation, sogar meine Gedanken, die ich sonst mit niemandem teile, jedenfalls wenn ich sie irgendwie digitalisiere, bis hin zum Gesundheitsprofil. Eine Vielzahl von Daten, die nicht nur eine Person beschreiben, sondern im Kern eine Person ausmachen. Das heißt, nirgendwo ist deutlicher als dort, wie absolut essentiell digitale Souveränität und eine vertrauenswürdige Infrastruktur ist. Ich möchte nicht immer nur Worst-Case-Szenarien ausmalen, aber wenn man heute schon ganz real an der Grenze zu den Vereinigten Staaten unter Donald Trump gefragt wird, wie die eigenen Social-Media-Accounts sind und wenn da die falschen Inhalte stehen, man ins Land nicht gelassen wird, dann kann man sich ungefähr ausmalen, was es bedeutet, wenn irgendwann das, was heute das Smartphone oder Social-Media-Accounts ist, also flächendeckend verbreitet, dass irgendwann die Personal AI-Agents gefragt werden, was für eine Person kommt da eigentlich in unser Land? Ich glaube also, Personal AI Agents werden einen Wandel, der die Größenordnung vom Smartphone durchaus erreichen könnte und sich ja eben auch auf jede Person einzeln bezieht. Ich habe eben von diesen verschiedenen Ereignissen in der letzten Zeit und in der nächsten Zeit gesprochen und möchte es konkret machen. Denn erstens, am 15. Mai 2026 schaltet OpenAI ChatGPT Finance frei. Natürlich, das ahnt man erstmal nur in den USA und tatsächlich auch nur für Pro-Nutzer, aber die können bei ChatGPT jetzt ihre Konten verbinden mit der künstlichen Intelligenz. Zum Start gleich bei über 12.000 Banken. Und da erkennt man gleich, welche Relevanz dem beigemessen wird. Nicht nur von Seiten von ChatGPT, sondern eben auch von Seiten der Banken selbst, dass so viele da mitmachen. Plötzlich sieht der Agent, plötzlich sieht die KI die Konten, die Depots, die Abos und kann eine Vielzahl von Fragen beantworten und eben auch Handlungen unternehmen. Schon im Januar hatte OpenAI ChatGPT Health gestartet mit einem ähnlichen Ansatz. Und das ist eine Art vertikaler Agent, der auf die Person bezogen ist. Es gibt nach verschiedenen Untersuchungen und Statistiken allein bei ChatGPT 200 Millionen Nutzer, die jeden Monat Finanzfragen stellen. Und jetzt bekommen sie mit einer Technologie, die auf halbem Weg zum Personal Agent ist im Bereich Finanzen, eine persönliche, auf sie zugeschnittene Antwort. Das zweite Ereignis war am 19. Mai 2026. Google eröffnet die I.O., nämlich die Entwicklermesse. Und es ist so, dass bei Google die Entwicklermesse sich inzwischen gemausert hat zu einer Mischung aus schaut mal, was für neue tolle Produkte wir haben und neuen Erkenntnissen über die Entwicklung und das Ökosystem des Hauses Google. Und da kommt plötzlich der CEO Sundar Pichai auf die Bühne und präsentiert Gemini Spark. Gemini ist ja das ChatGPT-Äquivalent von Google. Es ist tief integriert in fast alle Bereiche des Google-Ökosystems und das macht es im Zweifel auch besonders attraktiv. Aber Gemini Spark geht noch einen deutlichen Schritt weiter. Das ist nämlich ein persönlicher KI-Agent, der rund um die Uhr aktiv ist und als Clou eine eigene Gmail-Adresse hat. Die Basiskommunikation mit diesem persönlichen Agent ist also nicht im Chat, sondern per Mail. Man kann dem per Mail Aufträge zuschicken. Und das ist deswegen interessant, weil sich dadurch automatisch so ein Gefühl ergibt, als hätte man eine Assistenz oder einen Arbeitskollegen, also eine Person. Beim Chatten haben wir häufig das Robotergefühl. Bei Mails wirkt das zumindest für mich anders. Und tatsächlich greift dann dieser tief in die Google-Welt integrierte persönliche KI-Agent ohne langes Setup auf Gmail, auf die Google Docs und auf den Google-Kalender zu und kann dort eben auch Handlungen auslösen. Pichai sagt deswegen auf der Bühne: Wir sind endgültig in unserer agentischen Gemini-Ära angekommen, euer persönlicher KI-Agent, der euch hilft, euer digitales Leben zu navigieren, in eurem Auftrag und unter eurer Anweisung. Und gleichzeitig, da sieht man auch, in welche Richtung das zielt, senkt Google den Preis für AI Ultra, nämlich das Paket, wo dieser KI-Assistent mit dabei ist, von 250 auf nur $100 im Monat. Nur hier mit vielen Anführungszeichen, denn es ist zwar eine Preissenkung, aber natürlich immer noch vergleichsweise teuer. Und trotzdem muss man sagen, der Personal Agent wird mit dieser Entscheidung zu einem Massenprodukt. Und drittens die Vorausschau: Apple. Apple hat ja bekannterweise KI in vielerlei Hinsicht versäumt, trotz relativ früher verschiedener Erkenntnisse. Wie zum Beispiel, dass Apple der erste große Tech-Konzern war, der mit Siri eine eigene KI-Persona mit Spracherkennung und einigen Handlungsmöglichkeiten aufgesetzt hat. Siri wurde dann nach Steve Jobs frühem Tod vernachlässigt in einer Weise, dass sie heute als Gespött taugt, gerade was so KI-Chatbots angeht. Die KI, die Apple bis jetzt eingebaut hat, unter dem Namen Apple Intelligence, ist in erster Linie Marketing, weil AI nicht mehr Artificial, sondern Apple Intelligence heißt. Und Siri ist einfach bisher, was KI angeht, ein ziemlicher Ausfall. Und jetzt aber am 8. Juni, ein paar Wochen ist es noch hin zum Zeitpunkt der Aufnahme und der Veröffentlichung dieses Podcasts, beginnt Apples Entwicklerkonferenz. Der Teaser, die Einladung, die Apple rausgesendet hat, die zeigt ganz eindeutig in eine Richtung, nämlich Siri 2.0. Das hat auch einen internen Codenamen, Campos nämlich. Und Siri bekommt jetzt nicht nur eine eigene App, ein redesigntes Interface, sondern auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Funktionen, zum Beispiel andere Apps anwenden zu können oder sehen zu können, was auf dem Bildschirm stattfindet. Und das ist vielleicht der entscheidende Schritt, einen Persönlichkeitskontext. Siri ist dann bei verschiedenen Leuten nicht mehr gleich Siri, sondern entwickelt eigene Haltung, eigene Kommunikationsgewohnheiten und gewissermaßen eine eigene digitale Seele. Weil Apple, wie gesagt, ziemlich weit zurückliegt, was das angeht, die eigenen Ansprüche nicht erfüllen konnte, lizenziert dabei Apple die Google-Technologie. Das ist gar nicht weiter verwunderlich. Zwischen Apple und Google gibt es schon lange verschiedene Kooperationen. Zum Beispiel, was die Suche angeht, wo Google jahrelang viel Geld an Apple bezahlt hat, damit die Standardsuche auf den Apple-Geräten eben Google ist. Aber Apple-typisch sagt eben der KI-Vertrag mit Google und auch allen anderen, dass sämtliche Daten auf Apple-Servern bleiben, im Zweifel sogar auf dem iPhone bleiben. Es ist gleichzeitig Tim Cooks Verabschiedung, quasi seine letzte große Produktvorstellung, seine letzte Entwicklermesse jedenfalls. Und das, was er hinterlässt, ist nicht nur eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern leider auch ein Technologieunternehmen, das im Bereich KI nicht dort ist, wo es sein sollte. Wenn man das aber zusammenzählt, dann bleibt das im Verlauf diesen Jahres wahrscheinlich auch durch und mit Googles Android-Unterstützung auf über 1 Milliarde iPhones, über 1 Milliarde Androids, in 1 Milliarde Workspaces von Google irgendwann eine Art virtuelle Person sitzt, die auf Zuruf alles erledigt. Und zwar eben auch und gerade persönliche Dinge. Schauen wir mal ein bisschen detaillierter auf den Punkt, wo wir heute stehen. Ein Personal Agent ist eben kein Chatbot mehr, sondern hat eine ganze Reihe von zusätzlichen Features. Er sieht zum Beispiel bestimmte Daten, fährt bestimmte Analysen, kann darauf aufbauen, Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen und dann auch handeln. Natürlich immer mit Rückfrage, jedenfalls so lange, bis man dem Personal Agent entsprechende Aufträge gibt. Allein schon, und das wird bei Gemini Spark besonders deutlich, dass man mit dem eher nicht chattet oder promptet, sondern dem Mails schreibt, wo man Aufgaben einbaut. Also echte Aufgaben statt nur To-Dos. Das ist schon ein großer Fortschritt. Der sieht von außen gar nicht so groß aus, aber von innen bedeutet es, dass die KI sehr viel mehr, sehr viel umfassender machen muss und viele Fragen für sich selbst beantworten muss, was eben nur geht, wenn man Zugriff auf sehr umfangreiches Datenmaterial hat. Der Kontext dieser Aufgaben, den sucht sich der Personal Agent selbst zusammen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Fortschritten in diesem Jahr gesehen. Zum Beispiel, was das erwähnte ChatGPT Health Anfang des Jahres angeht. Da nämlich kann man seine digitale Krankenakte hochladen, jedenfalls in den Vereinigten Staaten, wo so etwas umfassend existiert. Man kann das mit Apple Health verbinden, mit MyFitnessPal, mit einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Anwendungen und Apps und natürlich auch sowas wie Blutbilder hochladen. Dieser einzelne Health Agent von ChatGPT hat eine Form von Gedächtnis, das nicht in andere Chats rüberragt und kann die Fragen beantworten, die man dem Hausarzt eben selten stellt. Und gleichzeitig kann man den fragen, was ist denn bei meinem persönlichen Gesundheitssetting das Wichtigste? Über 200 Millionen Menschen sollen schon vor dem Launch von ChatGPT Health genau das getan haben, nämlich alle möglichen Gesundheitsdaten hochgeladen haben und dann nachgefragt haben. Eine Person davon bin übrigens ich. Ich habe fast von Anfang an einen Bereich in allen KIs, die ich benutze. Das sind zum Beispiel ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity, einfach weil das für mich ziemlich essentiell ist, die Unterschiede zu kennen. Bei allen diesen KIs habe ich ein Projekt angelegt, Gesundheit und Longevity, wo ich meine Daten reingeladen habe, aber dazu gleich mehr, wenn ich meinen persönlichen Blick auf AI-Agents nochmal skizziere. Im März 2026, ein weiterer Punkt, hat Anthropic Cloud Cowork vorgestellt. Das ist ein Desktop-Agent. Das ist also eine KI, die auf die eigenen Daten auf dem Computer zugreifen kann und mit denen arbeiten kann. Man kann dann noch eine ganze Reihe von Plugins reinladen, ein PowerPoint-Plugin zum Beispiel oder ein Excel-Plugin, sodass man plötzlich einen KI-Mitarbeiter hat, der auf dem eigenen Rechner das tut, was bisher nur Menschen tun konnten. Cloud Cowork habe ich intensiv ausprobiert. Auch das ist, was KI-Agenten angeht, was Personal Agents angeht, schon gar nicht so schlecht. Hat aber auch eine Reihe von Herausforderungen, von denen ich hoffe, dass sie demnächst, wenn die große Personal AI-Agent-Welle rollt, besser gemeistert werden. Interessant daran ist, dass man Cloud Cowork eben nur auf einem Laptop, auf einem Desktop-Rechner laufen lassen kann, dass es aber eine Funktion gibt namens Dispatch. Dabei kann man sein Smartphone verbinden mit einem Computer und dann per Smartphone-Nachricht diesen Computer steuern, als würde ein Mensch da dran sitzen. Cloud Cowork versteht dann eben diesen Zuruf, diese Aufgaben und versucht im besten Rahmen seiner Möglichkeiten so zu handeln, als sei es tatsächlich jemand, der diese Aufgabe bearbeitet. Die Möglichkeiten kann man übrigens weiter aufspreizen. Claude hat eine Reihe von Konnektoren entwickelt und auch Kooperationspartner gebeten, eigene Konnektoren zu entwickeln. Da ist sowas wie Booking.com mit dabei oder alle möglichen Office-Anwendungen natürlich, sodass man sowas sagen kann wie, hey Claude Cowork, bitte buche mir doch im Hotel sowieso 3 Nächte vom so und so vielten bis zum so und so vielten, wenn es nicht mehr kostet als x Euro. Solche Mechaniken habe ich ausprobiert. Sie sind noch nicht so schlagkräftig, wie man hoffen könnte und noch nicht so einfach und sicher, wie man an vielen Stellen hofft. Das erkennt man schon an den Warnungen, die man zum Beispiel bekommt, wenn man einen Plugin für Chrome, also für den Browser, in Cloud Cowork einbaut, sodass Cloud Cowork halt auch den Browser bedienen kann. Aber man spürt regelmäßig, wo AI-Agents im persönlichen Bereich irgendwann sein könnten. Und dann natürlich schon das erwähnte Gemini Spark, dem man Mails schicken kann, das antwortet, was auch selbst Mails verschicken kann und dann Treffen plant, das recherchiert, zusammenfasst, einkaufen kann. Eben das meiste, was man per Browser und Mail machen kann. Die Essenz des Standes im Moment, der sich quasi stündlich weiterentwickelt, ist, dass die Agenten mich viel besser kennen als der KI-Chatbot. Die Agenten kennen mein Konto, meinen Kalender, meine Werte, im Zweifel meine Kommunikation und kann darauf basierend einen Kontext herstellen, A, und B, durch Zugriff auf die entsprechenden Instrumente handeln. Und dieses Handeln, nicht nur Kommunikation ausgeben, sondern tatsächlich echte Handlungsschritte im Digitalen, das ist einer der wichtigsten Punkte, die KI-Agenten und eben auch Personal Agents unterscheiden von klassischen KI-Chatbots. Aber schauen wir uns nochmal die technische Ebene an. Ein Teil davon habe ich eben schon erwähnt. Der erste und vielleicht im Agentenkontext wichtigste Punkt sind die Konnektoren. So jedenfalls nennt Anthropic das, was sie Ende 2024 auf den Weg gebracht haben. Konnektoren ist nichts anderes als eine Schnittstelle oder eine Art Schnittstelle zu anderen Apps. Die meisten von uns organisieren ihr Leben ja längst über die App Economy. Auch ich tue das regelmäßig. Das bedeutet aber, dass wir am Smartphone sitzen und mit 2-3 Dutzend verschiedenen Apps versuchen, unser Leben irgendwie hinzubekommen. Und jetzt hat die KI die Möglichkeit, über ein bestimmtes Protokoll, also das Model-Context-Protokoll, zuzugreifen auf andere Apps und eben auch auf andere KIs. Und plötzlich kann eine KI nicht mehr nur kommunizieren, sondern auch Aufträge vergeben an alles, was mit Apps sonst so möglich ist. Und nicht nur mit Apps. Es geht eben auch mit digital ansteuerbaren Geräten oder anderen Softwareanwendungen. Eine Datenbank, eine Heizung, ein Thermostat, ein Lichtschalter, was auch immer. Dieses Protokoll bedeutet im Zweifel, dass man nicht mehr eine Vielzahl von ständig weiterentwickelten Schnittstellen braucht, sondern dass man eine Basis hat, mit der Technologien der Zukunft sich untereinander verständigen können. Und alles, was klassische, alte, nicht besonders intelligente Software und Geräte so an Nachteilen haben, kann dabei auch über die neue Intelligenz der AI-Agents abgefangen werden. Die meisten großen KI-Konzerne haben dieses von Anthropic kommende Protokoll angenommen. Es gibt noch ein weiteres Protokoll, was daran angrenzt, nicht ganz deckungsgleich, aber das ist A2A, das unter anderem von Google stammt und mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern 2025 auf den Weg gebracht wurde. Dieses A2A-Protokoll soll vor allem, dafür steht eben A2A, from agent to agent arbeiten. Das bedeutet, dass es für die Koordination verschiedener Agents, die Orchestrierung von ganzen Agent-Herden unterwegs ist. Und auch das ist für den Personal Agent eben ausschlaggebend. Wir haben ja eben schon gehört, dass sowas wie ChatGPT Finance eine Art Mini-KI-Personal Agent ist, der halt nur für einen ganz spezifischen Bereich unterwegs ist. Es kann also sein, dass man irgendwann das als App betrachten muss und der übergeordnete Agent, mein Personal Agent, diese Agents anfängt zu steuern. Das ist das Interessante an dieser ganzen Entwicklung. Wir wissen noch nicht ganz genau, an welcher Stelle wo der große Durchbruch stattfindet, wer da den großen Fisch vom Teller zieht. Das macht den Markt gerade nicht nur aus, sondern auch interessant, weil es gleichzeitig bedeutet, dass sich sehr viel sehr schnell ändert. Der zweite große technische Punkt, der für Personal Agents relevant sein wird, der ist auch heute schon erkennbar, nämlich Persistent Memory. Ein Agent ohne Gedächtnis, der also nicht meine Daten immer abrufbar hat, ist eben kein Stellvertreter, der in meinem Namen handeln kann, sondern nur ein Werkzeug, das ich immer wieder aufs Neue briefen muss. Und dieses immer wieder aufs Neue, das hat in der jüngeren Vergangenheit bei den verschiedenen KI-Anbietern eine Reihe von, sagen wir mal, Workarounds hervorgerufen. Bei Claude zum Beispiel, selbst wenn man ein großes Paket gebucht hat, wenn man da in einem Thread unterwegs ist und immer wieder Sachen fragt und sagt, na, ich brauche die Präsentation nochmal so, nochmal ein bisschen ändern, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Token für eine Session aufgebraucht zu sein scheinen. Und das liegt daran, dass Claude sich entschlossen hat, dieses Gedächtnis, was im Moment technisch noch nicht so einfach abbildbar ist, als mit einem Workaround abzubilden. Denn etwas vereinfacht gesagt, ist es so, dass man einen langen Thread hat, wo man immer wieder intensiv mit der KI hin und her diskutiert, dass man an irgendeinem Text zum Beispiel intensiv arbeitet oder irgendeiner Software, dann nimmt Claude alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Thread gesagt hat, als eine Art übergeordneten Prompt und baut das in den Prompt ein. Das heißt aber auch, dass mit jedem neuen Prompt, und sei er auch noch so klein, ein Rattenschwanz an wahnsinnig vielen Tokens verbraucht werden. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass der KI-Chatbot versucht, irgendwelche Eigenschaften so fast zu faken, die aber ein Agent unbedingt braucht. Die nächste Generation, das, was bei Personal Agents irgendwann relevant wird, arbeitet mit Memory-Schichten. Das sind Kurzzeitgedächtnisse im aktuellen Chat, die ungefähr auch so als Prompt funktionieren, dann aber Langzeitgedächtnisse in einer eigenen Datei, verbunden mit einer semantischen Suche über all das bisherige. Denn natürlich kann man über die Jahre, wenn ein Agent immer mächtiger wird, immer mehr Zugriff auf mehr Daten hat, nicht dafür sorgen, dass bei jeder Anfrage sofort alles da ist. Das ist ja schon beim Menschen eine wahnsinnig schwierige Aufgabe und der Mensch ist unendlich viel energieeffizienter und auch komplexer in seinem Gehirn, als Agenten das heute sein können. Aber diese agentischen Herangehensweisen, wie mit den verschiedenen Memory-Schichten und einer semantischen Blitzsuche über die bisherigen Daten, die werden nicht nur immer besser und schneller, sie werden auch immer klüger miteinander verbunden. Hier ist vielleicht aber auch schon ein Dilemma erkennbar, jedenfalls ein Dilemma aus Perspektive von europäischen und speziell deutschen Nutzerinnen und Nutzer. Denn der Personal AI Agent, der wird natürlich umso besser, je mehr ganz persönliche, intime Daten er von mir hat, die er auswerten kann. Und genau diese Persistenz, dass diese Daten auch noch dauerhaft gespeichert bleiben sollen und damit abrufbar und verwertbar bleiben sollen, die ist auch das Datenschutzproblem. Das habe ich eingangs schon erwähnt, wenn irgendwann der Personal AI Agent so eine Selbstverständlichkeit wird, dass ihn praktisch alle haben, wie das beim Smartphone oder bei Social Media Accounts zumindest in einer bestimmten Generation ist, dann ist klar, hier ergibt sich nicht nur ein Datenschutzproblem, sondern auch ein Souveränitätsproblem, ein Freiheitsproblem. Die dritte technische Ebene des Personal AI Agents ist Computer Use, beziehungsweise die Nutzung des gesamten Geräts. Das ist beim Smartphone nicht nur ziemlich aufwendig, sondern auch mit einer Vielzahl von bestimmten Sicherheitshürden verbunden. Auch deswegen sind diejenigen, die da die größten Chancen haben, natürlich diejenigen, die das Smartphone-Betriebssystem kontrollieren, also Apple und Google. Aber was den Desktop angeht, ist da die Messe noch nicht gelesen. Im Gegenteil, wir erleben, dass Firmen wie Anthropic oder OpenAI, die vor 5 Jahren noch niemand wirklich kannte, plötzlich Weltmarktführende in genau diesen Anwendungsbereichen ist. Das ist für Personal AI Agents deswegen so wichtig, weil die Benutzung von digitalen Geräten eben am ehesten dem entspricht, was man einer anderen Person als Aufgabe mit auf den Weg geben kann. Will sagen, wenn irgendwann der Laptop sich selbst durch eine KI so bedient wie eine Person, dann ist der Schritt zum Personal AI Agent fast vollständig. Und je mehr Bereiche des Lebens dann in die vernetzte Sphäre hineingezogen werden, umso intensiver ist auch die Wirkmacht und der Wirkbereich von solchen Agents. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Menschen ein extrem machtvolles Instrument in die Hand bekommen, was irgendwo an irgendeiner Stelle natürlich auch missbraucht werden kann. Die Einladung zum Missbrauch, die ein solches Personal Agent System darstellt, bedingt auf der anderen Seite, dass wir wirklich von High-End-Sicherheit ausgehen müssen. Denn nirgends wäre der Schaden größer, als wenn man einen Personal Agent hackt oder dazu bringt, etwas zu tun, was nicht im Sinne des Menschen zu diesem Agent ist. IT-Sicherheit ist hier also sofort auf einer geradezu lebensentscheidenden Ebene. Erst recht, wenn man digitale Instrumente eben genauso benutzen kann wie eine Person, die vor einem Laptop sitzt oder am Smartphone. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum OpenAI zusammen mit Ex-Apple-Designchef Jony Ive an einem eigenen Gerät arbeitet, weil die Hoheit über ein solches Gerät im Zweifel auch die Hoheit über einen Agent sein kann. Ich hatte eben schon angedeutet, dass ich da einen persönlichen Blick drauf habe und nicht nur, was diesen Health Agent angeht. Wenn man den in Deutschland benutzen will, in der EU benutzen will, den ChatGPT Health Agent, dann klickt man auf Warteliste und dann steht da als nächstes, sorry, das ist bei euch in der Region leider nicht verfügbar. Das hätte man sich so schon denken können. Ich habe mir allerdings mit Vibe Coding eine Art eigenen kleinen Health Agent gebaut. Dadurch, dass ich eine chronische Autoimmunerkrankung habe, habe ich sehr regelmäßig sehr tiefgreifende Untersuchungen. Zum Beispiel werden mir wahnsinnig viele Blutwerte abgenommen. Und die lade ich hoch in eine KI, bei mir ist es in diesem Fall Claude, und habe dann ein Dashboard gebaut. Und dieses Dashboard, das fragt nicht nur regelmäßig natürlich ab, ob ich neue Blutwerte in einen bestimmten Ordner reingeladen habe, als PDF, die ich zugeschickt bekomme, sondern das schaut auch, was bedeutet das denn ganz konkret? Was sind da für mögliche Interpretationen von der Veränderung der Blutwerte sinnvoll? Und gleichzeitig gibt mir dieser Mini-AI-Health-Agent dann Empfehlungen zu meinen Supplements basierend auf dem Verlauf meiner Blutwerte. Das ist noch nicht da, wo ein Health-AI-Agent sein sollte. Und gerade dieser Agent-Bereich, der ist da nicht besonders weit ausgeleuchtet. Der holt sich halt die PDFs halbautomatisiert. Der schaut auch, ob es neue Erkenntnisse zu genau meinen spezifischen Dingen gibt, nämlich in Form von neuen Studien. Der schaut eben auch immer mal nach, ob irgendwo ein neues Supplement auftaucht, weil auch da passiert relativ viel. Neue Wirkungen werden festgestellt von alten Substanzen. Neue Substanzen kommen irgendwie auf den Markt oder werden vermehrt in die Diskussion eingebracht. Aber das alles macht natürlich noch nicht einen klassischen Agent aus. Was ich aber schon spüre, und das ist eine wichtige Personal Agent Funktion irgendwann, ist, dass wenn man eine KI ganz präzise auf den eigenen Bedarf programmiert, dass es plötzlich eine andere Art von Beziehung ist einerseits und auch andere Ergebnisse, die man anders liest, andererseits. Dann ist der Handlungsstrang von Agents gar nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern eher die ständige High-End-Personalisierung. Dieses Gefühl, da würde jemand immer weiter lernen und immer besser lernen, was eigentlich mit mir los ist oder wie ich drauf bin. Mein persönliches großes Interesse an Personal Agents, das hängt auch damit zusammen, dass ich vergleichsweise früh, ich würde sagen 2005, 2006, 2007, um diese Daten herum, ein paar von meinen schwerwiegenden Organisationsproblemen, ADHS getriggert und ausgelöst, durch Technologie lösen konnte. Das war natürlich nicht agentseitig, aber das hatte schon Elemente von die Technologie hilft mir, ein lebensweltliches ADHS-Problem zu lösen. Ganz am Anfang und am intensivsten, und zwar noch vor dem Smartphone, war das der Google-Kalender. Als der Google-Kalender in mein Leben getreten ist, gab es plötzlich keine Schwierigkeiten mehr mit Terminen, was ich bis dahin immer gehabt hatte. Und vor allem gab es eine Single Source of Truth. Will sagen, einen Punkt, wo ich nachgucken konnte und da stand mein letzter Stand. Und ich habe es getan, indem ich mir angewöhnt habe, jeden neuen Termin sofort dort zu notieren. Und zwar wirklich und buchstäblich sofort. Und wenn ich mit meinem damaligen leicht schrundigen Apple-Laptop halt über GPRS und mit einem Siemens-Handy online gehen musste 2005, weil es entsprechende Anwendungen in anderen Bereichen noch gar nicht gab, trotzdem habe ich intensiv daran gearbeitet, diese Termine immer in den Google-Kalender reinzubringen. Will sagen, das war für mich so eine Art Pre-Agent-Erlebnis, weil ich mithilfe von einer kleinen Verhaltensänderung plus Technologie geschafft habe, ein massives Problem in meinem Leben in den Griff zu bekommen. Und gerade die Bewältigung von Alltagskomplexität, die Bewältigung von nervigen Aufgaben, die man halt entweder nicht oder nicht so erfüllt, wie man es eigentlich gerne hätte. Das ist ein Bereich, von dem ich glaube, dass er mit Personal AI Agents sinnvoll abbildbar sein wird. Zum Beispiel kann ich gar nicht sagen, warum, aber alle paar Wochen kommen bei mir plötzlich ein halbes Dutzend Newsletter in die Inbox, von denen ich vorher nie gehört habe. Huch, was ist denn da passiert? Ah, da hat irgendjemand irgendwie aus der Familie etwas bestellt bei Anbieter XY und die halten sich selten nach meiner Wahrnehmung an die DSGVO und dann hat man plötzlich mit einer Bestellung ein Newsletter abonniert, von dem man nie irgendwas wissen wollte und zack, sind wieder 25 Newsletter am Start. Die alle standardmäßig zu entabonnieren, ist weniger leicht, als man glauben möchte. Gemini zum Beispiel, eingebaut in Gmail, konnte das nicht so, wie ich das gern gehabt hätte, denn ich will nicht alle Newsletter entabonnieren, sondern nur ein paar spezifische unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Situationen und andere möchte ich in einen großen Ordner leiten. Und plötzlich steht man da und merkt, aha, ein Agent wäre genau das Quäntchen schlauer und präziser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten, als ich das eigentlich gern hätte. Eigentlich gern hätte ist ein schönes Stichwort, denn schauen wir uns mal an, was in den nächsten Wochen und Monaten so passieren wird. Sehr wahrscheinlich noch dieses Jahr bringt Apple mit iOS 27 genau die personalisierte Siri auf 1 Milliarde iPhones. Und damit wird der Personal Agent zu einem Massenphänomen. Kann ich schwören, dass die neue Siri 2.0 von Tag 1 an spektakulär gut und klug und umfassend und datengetrieben sein wird, so wie ich das gerne hätte? Nee. Kann ich nicht generieren, aber plötzlich ist der Personal Agent ein Produkt, ein Massenphänomen, mit dem die Menschen dort draußen konfrontiert werden. Dass die Apple-Daten auf Apple-Servern bleiben, ist ein Verkaufsversprechen von Apple, aber dann wieder sehe ich im Bereich Social Media, dass wenn nur das Produkt zugkräftig genug ist, die Menschen sich im Detail vielleicht gar nicht mehr so intensiv drum kümmern, wie welches Datenversprechen wo stattfindet. Ob das gut oder schlecht ist, sei einmal dahingestellt. Meta wird ebenfalls im Herbst Q3 oder Q4 seinen Consumer Agent launchen. Hatch heißt der in der internen Testphase. Und das ist deswegen interessant, weil ja fast niemand oder eigentlich sogar niemand besser als Meta sehr spontan, sehr schnell an Milliarden Userinnen und User weltweit rankommt. Und wenn da in Instagram und in WhatsApp ein Personal Agent eingebaut werden würde, der zum Beispiel aus meiner direkten Datenhistorie auf diesen Plattformen vielleicht sogar noch kombiniert lernt, der im Social-Media-Bereich halt auch relativ gut ein Profil von mir erstellen kann, etwa mit meinen Interessen, dann habe ich plötzlich das Massenphänomen Personal Agent nur eben in WhatsApp oder Instagram einen Wisch entfernt. Und dann ist Mark Zuckerberg von der Position, wo er jetzt ist, relativ weit hinten im KI-Bereich, plötzlich wieder weit vorn. Auch das also eine Entwicklung, die dieses Jahr hindeutet auf Personal Agents. Und auch in vielen anderen Bereichen werden wir, wenn nicht Personal Agents, dann doch spezialisierte Agents sehen, die aber persönlich zugeschnitten sind. Ob das zum Beispiel im Bereich Travel ist oder im Bereich Shopping, wo Angebote auf den Markt kommen, wo ein Agent aus meiner Bestellhistorie, meinen Wünschen so präzise herausfinden kann, was genau ich haben möchte, dass die Vorschläge oder die Suchmechaniken auf ganz vielen verschiedenen Plattformen von diesen Agents plötzlich sehr, sehr wertvoll sein können. Und sowas ist eben auch für die Firmen dort draußen interessant. OpenAI hat so unfassbar viel Geld, was sie investieren müssen, was sie schon investiert haben. Da kommen sie zwar ran, aber sie müssen es irgendwann auch wieder verdienen. Und so ein Personal Shopping Agent, wenn den ausreichend viele Leute benutzen, wird er zu einer Markt- und Einkaufsmacht, die unglaubliche Margen bedeutet. Deswegen ist ja der Personal Agent auch so wichtig für diese Unternehmen. Die sind gezwungen, unglaublich große Mengen Geld zu verdienen. Und Personal Agents gelten als das Einfallstor für die nächste Welle des gigantischen Summenverdienens. Ungefähr so, wie es bisher Werbung war. Was wird in den nächsten 12 bis 18 Monaten passieren? Nicht nur, dass wir Agent-to-Agent-Kommunikation als eine gewisse Selbstverständlichkeit wahrnehmen werden, dass nämlich mein Agent, ob der jetzt ganz persönlich ist oder so ein Sparten-Personal-Agent wie im Bereich Finance, dass mein Agent verhandelt mit den Agenten von anderen Plattformen. Wir sehen also eine Automatisierung dort, wo wir bisher noch selbst umgehen mussten mit. Mein Personal Agent im Bereich Finance verhandelt dann mit meiner Bank zu einer möglichst interessanten Finanzierung. Mein Personal Agent verhandelt vielleicht nicht nur mit einer, sondern mit drei oder mit vier Banken. Und plötzlich merken wir, was da für eine Veränderung drin ist, was für eine Musik drin ist. Nicht nur, was Geld angeht, sondern auch, was eine Veränderung der Gesellschaft angeht. Wenn ich also immer jemanden dabei habe, den ich in die Spur schicken kann und der im Zweifel, wenn er ausreichend gut ist als Personal Agent, sogar Deals an Land zieht, und die Hartnäckigkeit hat, bis ganz zum Schluss herauszufinden, wie man bei dieser Reise am meisten Geld spart, indem man 12 Miles and More Meilen einsetzt und an dieser Stelle rückwirkend nochmal irgendwelche CO2-Boni sich auszahlen lässt und plötzlich kostet die super teure Reise nur noch halb so viel. Natürlich ist das auch ein bisschen eine Vision, eine Hoffnung, die ich da habe. Aber ich glaube, dass wir in vielen Bereichen sehr schnell merken werden, wie komplex und kompliziert der digitale Umgang heute noch ist. Wenn man mit einer mittelgroßen Familie zum Beispiel versucht, über eine Plattform eine Reise zu buchen und bestimmte Vorstellungen hat, bestimmte Parameter hat, was die Daten angeht, was zum Beispiel die Fahrzeit angeht, auch was die Preisgestaltung angeht und was das vor Ort angeht, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass über verschiedene Plattformen eine Reise zu buchen, die den eigenen Vorstellungen entspricht, eine Sache von Tagen ist. Und wenn das ein Agent erledigen könnte, wenn das plötzlich nicht nur eine KI, die hier und da recherchiert und dann 17 Angebote macht, sondern auch schon ganz konkret anfragt oder reserviert, wenn man vielleicht zurücktreten kann, ohne Geld zu bezahlen, wenn dann also diese Agent Economy kommt, als Nachfolger der App Economy, dann glaube ich, haben wir gesellschaftliche Größenordnungen, die das Internet, die digitale Welt und eben auch die Gesellschaft selbst massiv verändern könnten. Cyberangriffe sind heute kein Zufall mehr, sondern ein skalierbares Geschäftsmodell. Crime as a Service. Automatisiert, professionalisiert und dabei leider häufig erfolgreicher, als viele Leute wahrhaben wollen. Und genau deswegen reicht es nicht mehr, Cybersecurity als reines IT-Thema zu betrachten. Das ist eine Managementaufgabe. Eine Frage von Risiko, von Strategie, von Priorisierung und von Entscheidungen unter Unsicherheit. Nur, wie gut ist eigentlich die Grundlage für diese Entscheidungen? Genau hier setzt der Cybersecurity Report 2026 von Schwarz Digits an. Ich habe darüber schon häufiger gesprochen, denn der Report liefert ein aktuelles Lagebild auch außerhalb dieser absoluten Klassiker und Statistiken. Nämlich die Frage, wo stehen wir im Jahr 2026 wirklich? Wie entwickelt sich die Bedrohungslage weiter? Woran muss man vielleicht denken und ist als Unternehmen oder auch als Gesellschaft noch nicht so gut vorbereitet? Das Spannende aus meiner Sicht ist, dass der Report nicht nur darauf schaut, dass Angriffe passieren und wie und wo man sie verhindern kann, sondern auch, warum sie erfolgreich sein können. Zum Beispiel Cyberangriffe durch Automatisierung und KI effizienter oder skalierbarer werden und was das bedeutet. Oder warum digitale Souveränität ein echter Sicherheitsfaktor ist. Und auch Themen, die jeden von uns betreffen. Wie zum Beispiel, was passiert mit unseren digitalen Accounts vom LinkedIn-Account bis zum Bankkonto, wenn wir überraschend nicht mehr da sind? Viele Risiken entstehen nicht deshalb, weil es keine Sicherheitsmaßnahmen gibt, sondern weil die Komplexität unterschätzt wird und weil Transparenz fehlt oder die falschen Dinge priorisiert werden. Und deshalb sind die Informationen dazu so essentiell. Wenn ihr euch mit IT, mit Sicherheit oder einfach mit der Frage beschäftigt, wie abhängig wir in welchem Bereich von digitalen Systemen sind, dann ist der Cybersecurity Report 2026 von Schwarz Digits ein ziemlich guter Reality-Check. Ich habe ihn streckenweise als eine Art Echtzeit-Krimi gelesen und würde euch deswegen den Download empfehlen. Den Link findet ihr unter schwarz-digits.de/report26. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn herunterladet und wir dann über die wichtigsten Punkte diskutieren können. Und jetzt zurück zum Podcast. Worüber ich gerne sprechen möchte, und das klingt im Titel ja auch an, ist die Komplikation, die gesellschaftliche Verschiebung, was passiert, wenn nur die Hälfte der Menschen einen AI-Agent hat. Was die Google-Vorstellung gezeigt hat, war nämlich nicht nur die Preissenkung für Google Spark, sondern auch eine gewisse Abkehr davon, dass künstliche Intelligenz im Standard kostenlos sei. Natürlich hängt das damit zusammen, dass KI wahnsinnig teuer ist. Es hängt aber auch damit zusammen, dass gerade die KI-Konzerne denken, ja Moment, wenn jemand 35 Euro im Monat für sein Smartphone zahlt, warum soll er denn nicht x Euro im Monat für die KI zahlen? Und genauso wie man ein Smartphone nur sehr eingeschränkt ganz kostenlos zur Verfügung bekommt, wenn man die Nutzung mit zurechnet, könnte man ja sagen, die nächste Entwicklungsstufe der digitalen Vernetzung und digitalen Teilhabe im Bereich KI kostet eben auch eine Summe x monatlich. Das wird aber bedeuten, dass wir früher oder später eine Spaltung in der Gesellschaft haben. Und genau da glaube ich, dass wir drüber sprechen müssen. Denn dieser Digital Divide, von dem manchmal die Rede ist, der war ja schon spürbar im Zugang zum Internet, der Bedienbarkeit dieser Instrumente, der Kosten, die man hat, wenn man zum Beispiel die App-Economy sinnvoll nutzen möchte oder vielleicht auch nicht so sinnvoll nutzen kann. Und schon dieser Digital Divide, der hatte messbare und spürbare Auswirkungen. Aber wenn wir irgendwann in eine KI-Klassengesellschaft drohen, hineinzuschlittern, wenn also die Hälfte der Menschen ein 100 Dollar im Monat Personal AI Agent hat und die andere Hälfte nicht, dann glaube ich, stehen wir vor völlig neuen Herausforderungen, die auch in der Intensität und der Radikalität viel größer sind als bei der Frage, ob jemand ein Smartphone hat oder nicht. Personal Agents erscheinen mir als erstes Alltagswerkzeug, was die Gesellschaft fast über Nacht in zwei Hälften teilen könnte, deren Spaltung sich noch verschärft. Und gleichzeitig sehen wir, dass ja ein Teil dieser Spaltung heute schon erkennbar ist. Zum Beispiel anhand des Alters. Das wäre eine Risskante, die bereits zum Teil beobachtbar ist. Aber es ist auch klar, egal wie gut und einfach ein AI-Agent zu bedienen sein wird, es wird vergleichsweise viele Menschen, die im Durchschnitt einfach älter sein werden, geben, die einen Personal Agent nicht benutzen wollen. Und plötzlich haben wir eine Agent Society, in der nicht alle drin sind. Und je nach Wirkmacht, die immer größer und größer werden kann, kann sich dieser Spaltungsaspekt noch verstärken. Es gibt zwei Offensichtlichkeiten, anhand derer eine solche Spaltung ebenfalls passieren kann. Und das ist zum Beispiel die Region. Wir haben ja heute schon verschiedene Agent-Angebote, die nicht in der EU abrufbar sind, weil die EU bestimmte Regulierungen hat, wo die Konzerne sagen, ach, das ist für uns dann am Ende nicht so interessant, es ist zu teuer oder auch, wir wollen die EU erpressen. Auch solche Bewegungen kennt man zum Beispiel von Elon Musk und anderen. Das heißt, plötzlich könnte es sein, dass die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Neuseeland, in Australien, in anderen Teilen der Welt, meinetwegen in Asien, überall außerhalb der EU mit Agents arbeitet, die wir hier nicht zur Verfügung haben. Das ist vielleicht nicht so unmittelbar in der Wirkung, aber spätestens, wenn wir eine gesellschaftliche Verschiebung haben in der Richtung, dass die AI-Agents den Takt vorgeben, zum Beispiel, wie viel bezahle ich für welche Leistung, spätestens dann wird das auch bei uns spürbar. Und das Alleroffensichtlichste als Divide, als Graben, als gesellschaftliche Spaltung zwischen Personal Agent Nutzenden und Nicht-Nutzenden ist natürlich das Geld. Machen wir dieses kurze Gedankenexperiment und sagen, dass in Zukunft der Personal AI Agent so viel kostet wie Google Spark, also 100 Dollar im Monat. Dann ist vollkommen klar, egal wie viel Erleichterung der gibt, egal wie gut er ist, egal welche Leistungen er sonst noch so an den Start bringt, die allermeisten Menschen werden nicht sagen, cool, den kaufe ich mir. Sie werden vielleicht warten, bis er ein bisschen günstiger ist. Sie werden vielleicht Alternativmodelle benutzen. Und genau darin kann eine sehr große und schwierige Fragestellung entstehen. Denn natürlich kommen dann auch kostenlose AI-Personal Agents auf den Markt. Aber die werden im Zweifel eher nicht unbedingt die Interessen von den Nutzern wahren. Ganz im Gegenteil. Die großen Firmen fühlen sich gezwungen, extrem viel Geld zu verdienen, weil sie extrem viel investiert haben. Und wenn sie das nicht oder nicht nur mit diesen 100 Dollar im Monat von den Menschen bekommen, für die man sich quasi eine Art Chefarztbehandlung im KI-Kontext kauft, das vollkommen klar ist, hier ist immer das beste Instrument, das voll in meinem Sinne handelt. Wenn man sich also das nicht leisten kann, dann kann eine gefährliche Teilung entstehen. Zum Beispiel, dass der kostenlose Agent, den die meisten benutzen, natürlich werbefinanziert sein muss. Dann ist der nicht mehr ein Personal Agent, sondern ein Personal Doppel-Agent. Da kann man sich gut vorstellen, was das für eine Vielzahl von sehr, sehr problematischen Folgen haben könnte. Wenn der Agent halt eben nicht mehr das beste Ergebnis versucht herzustellen, sondern das bestbezahlte Ergebnis von irgendjemandem, der sich das entsprechende Marketing gerade gekauft hat. Ich möchte das alles gar nicht per se verteufeln. Ich möchte aber schon die Möglichkeit aufbringen, dass mit den Personal Agents und vor allem den gigantischen Kosten, die damit verbunden sind, durchaus auch ganz, ganz schwierige Teilungen der Gesellschaft einhergehen können. Das ist dann nicht die beste, sondern die bestbezahlte Option, die einem ein Werbedoppelagent unterjubeln könnte. Diese Form der Refinanzierung einer solchen Technologie können zum Beispiel Freemium-Modelle sein, wo man mit einer freien Version eben so angeteased wird, bis man bereit ist, die Premium-Variante zu bezahlen. Aber es wird halt sehr viele Menschen geben, die sich nur die freie Variante leisten können oder wollen. Und plötzlich wird auch im Agent-to-Agent-Kontext klar, was das bedeuten kann. Das digitale David-gegen-Goliath-Prinzip nur bei den Personal Agents. Also angenommen, mein Personal Agent kämpft in einer Beschwerdesituation gegen den super teuren Anwaltsagent der Gegenseite. Dann ist ja vollkommen klar, wer bei dieser Verhandlung meilenweit voraus ist. Es ist vollkommen klar in all den Kontexten, wo ein Agent mit aller Macht und allem Geld und allem Wissen, was man da reinstecken kann, operiert und der andere in einer kostenlosen Version, die im Zweifel nicht ganz so viel Serverkapazität beanspruchen darf wie so ein teurer Agent. Erst recht, wenn wir in so delikate Bereiche kommen wie Gesundheit. Ich glaube nicht, dass ein großes Problem sein wird, dass die AI-Agents, die ein bisschen billiger sind, dann einfach kompletten Unsinn erzählen, vor allem weil da ja auch die großen Konzerne etwas zu verlieren haben. Es ist aber auch klar, dass wenn man zum Beispiel die jüngsten Erkenntnisse im wissenschaftlichen Bereich für die Recherche nutzen möchte, dass das vergleichsweise aufwendig sein kann. Irgendwann ist eben diese Rechenpower entscheidend für die Qualität des Agenten und gleichzeitig das Gedächtnis, also die Zahl und der Umfang der Daten, in denen so ein Agent immer sucht. Und das kostet nicht nur Geld, das wird immer größer und intensiver. Und je länger es dauert, sind da auch umso mehr Daten drin. Will sagen, auf absehbare Zeit wird es fast unmöglich sein, kostenlose KI auf der gleichen Qualitätsebene abzubilden wie teure eingekaufte KI. Und daraus kann sich in einer Agent-to-Agent-Society, in einer KI-Agentengesellschaft durchaus eine noch größere Spaltung entwickeln. Denn wir haben hier eine Manifestierung des Matthäus-Prinzips. Quasi der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Diejenigen, die schon wahnsinnig gute Agenten haben, denen werden immer mehr Gründe und immer mehr Mittel geboten, um ihre Agenten auch immer weiter zu verbessern. Und diejenigen, die mit der kostenlosen Version arbeiten müssen, die ziehen in immer mehr Bereichen den kürzeren und haben deswegen mutmaßlich auch immer weniger Chance, ihre KI, ihren Personal AI Agent zu verbessern. Wir erkennen heute schon, was das konkret bedeuten kann. In sehr vielen Fällen werden die kostenlosen Versionen von der KI runtergeregelt, dass sie irgendwann so schlecht sind, dass die Leute denken, also jetzt muss ich anfangen, so ein Premium-Abo abzuschließen. Und das wird noch intensiver, je wirkmächtiger der Personal Agent sein wird. Erst recht, wenn man das direkt miteinander vergleicht. Und mein Nachbar vielleicht einen Personal Agent hat, der dieses große Problem für mich sofort gelöst hat, bei dem mein Billig-Agent, mein Kostenlos-Agent seit Wochen rumstoppelt und nur Quatsch produziert. Ich mache das jetzt bewusst ein bisschen schwarzmalerisch, möchte aber natürlich nicht schließen, ohne eine positive Version zu formulieren. Bei aller Kritik, die wir haben, liegt gerade aus Sicht meines ADHS-Brains eine große Chance in diesen Personal Agents. Nämlich die Bereiche, die einem schwerfallen, auszulagern an eine digitale Instanz, die mich nicht nur gut kennt, sondern die, wenn man das richtig aufsetzt, auch in meinem Sinne handelt. Deswegen möchte ich zum Schluss eine zwar sanft verstörende, aber doch positive Version einer Agent Society 2030 zeichnen. Und zwar eine Agent Society, wo wir es irgendwie geschafft haben, auch souveräne KI anzubieten. Also eine künstliche Intelligenz samt der entsprechenden Instrumente, der ich bedenkenlos meine Daten anvertrauen kann, weil sie nicht im Zweifel missbraucht werden, ob in einer Diktatur wie China oder an der Grenze der Vereinigten Staaten, dann unter Donald Trump Jr. oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir zusteuern können, zum Beispiel auf eine Art Personal KI Schutzengel, wo mein Personal AI Agent so etwas machen kann, wie mich vor Unbill zu beschützen in allen möglichen Bereichen. Ich möchte nicht, dass der ein übergriffiger paternalistischer Onkel wird, aber einfach, dass ein Agent meine Schwächen kennt, das Schwächeprofil berechnen kann und sagen kann, schau mal, bei diesen Cyberangriffen, da könntest du eher vielleicht aus Versehen darauf reinfallen. Das fände ich gerade aus IT-Security-Sicht ziemlich interessant. Wenn alles, was ich tue und mache digital, immer von jemandem, der quasi meine zweite Instanz darstellt, so ein bisschen beäugt wird, der mir über die Schulter guckt und sagt, hey, hier solltest du nochmal aufpassen. Oder auch sowas sagt wie, schau mal, du bestellst gerade dieses Produkt, das kostet 30 Euro weniger auf der anderen Plattform, habe ich gerade für dich recherchiert. Dann halte ich das für einen interessanten, produktiven und optimistischen Ansatz, wo Personal Agents einen Mehrwert bieten können. Und es geht ja nicht nur darum, eine Art IT-Security-Agent ständig dabei zu haben, der weiß, worauf ich vielleicht reinfalle, der genau erkennt, wenn ich gerade ein bisschen unaufmerksam bin. Es geht ja auch um Früherkennung, zum Beispiel in der Veränderung meiner Verhaltensweise. Wenn der merkt anhand meines Tippverhaltens, dass ich wahnsinnig schlecht geschlafen habe, weil ich einfach noch nicht auf meinen Oura-Ring geguckt habe, wo drauf steht 37 Schlafscore, passt sehr gut auf, dann haben wir hier eine Form von Predictive Analytics für den Menschen. Vielleicht sogar Predictive Therapy, wo klar ist, wow, der macht inzwischen so viel mehr Rechtschreibfehler, Flüchtigkeitsfehler in seinen hingeworfenen Mails. Da ist gerade eine hohe Stresssituation. Das verbinde ich mit dem schlechten Schlaf, den ich als Personal Agent natürlich tracken kann. Den verbinde ich auch mit diesen vielen verschiedenen unerledigten To-Dos, die noch da rumliegen und die immer größer und größer werden, und kann einen übergroßen Stress festmachen und sage dann, hör mal zu, du solltest heute ab 17 Uhr vielleicht lieber ein bisschen Sport machen oder dich hinlegen, statt noch die dritte Meeting Videocall-mäßig zu machen, während du eigentlich schon den nächsten Text schreibst. Ruh dich mal aus. Quasi ein Personal AI Agent, den man zwar ausschalten kann, nerv nicht mit irgendwelchen absurden Gesundheitsvorschlägen, der im Zweifel aber wie so ein KI-Schutzengel darüber wacht, was ich tue, ohne dass ich befürchten muss, dass die Daten sonst wo auftauchen zu meinem Schaden. Ich glaube, in dieser Richtung, dass man so eine Art zweites Ich hat, was ein bisschen aufpasst, was ein bisschen analysiert, was sehr viele Daten nicht nur kennt, sondern auch abgleichen kann mit den Entwicklungen dort draußen. Was mir vielleicht genau die richtige Dosierung an Warnung, an Vorschlägen, an Positivität, an Dialog, an Emotion, an weiterführenden, mich irgendwie weiterbringenden Dingen einpflegen kann, genau dann, wenn ich es brauche, genau dann, wenn ich es möchte. Einfach, weil dieser Personal Agent mich gut kennt. Das halte ich durchaus für eine positive Version. Ich kann total verstehen, dass das für manche eine Katastrophe ist. Ich kann aber auch verstehen, dass gerade Leute, die bestimmte lebensweltliche Schwierigkeiten haben, dass die mit solchen Personal Agents plötzlich eine Nachfrageinstanz haben. Es ist ja nicht zufällig, dass im letzten Jahr Sam Altman gesagt hat, dass gleich zwei Generationen, nämlich Gen Z und Millennials, ChatGPT als eine Art Lebensberater, Life Advisor benutzen. Und wenn dieser Life Advisor nicht nur berät auf Nachfrage, sondern auch proaktiv mir Sachen sagt, analysiert hat und im Zweifel sogar handeln kann. Hey, du bist ja total erschöpft. Soll ich einfach deine Termine heute und morgen versuchen abzusagen oder zu verschieben und mir dabei jeweils eine spezifische Ausrede ausdenken, die auf diese Person perfekt zugeschnitten ist? Fragezeichen. Und ich muss einfach nur noch Ja klicken. Dann halte ich genau das für eine Perspektive, nicht nur, wo ich Technologie für einen großen Vorteil halte, sondern auch, wo wir auf eine Gesellschaft zusteuern, die vielleicht anders ist, die vielleicht schwierig ist, auf ein persönliches Setting, einen persönlichen Alltag zusteuern, der sich sehr anders gestaltet, der mit anderen Herausforderungen verbunden sein wird, wo aber eine Vielzahl von aus meiner Sicht sehr positiven Folgen herauskommen könnte. Zum Abschluss glaube ich, dass die Personal AI Agents die Smartphones der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden. Ich glaube, dass sie sehr schnell kommen werden. Ich glaube, dass sie den Alltag ungefähr verschieben wie Smartphones und KI heute schon nur als Chatbot. Ich glaube, dass die Wirtschaft sich in manchen Teilbereichen extrem schnell weiterentwickeln muss und wird. Ich glaube, dass die Gesellschaft an sehr, sehr vielen Stellen einen vielleicht schwer messbaren, aber doch einen Gewinn davon tragen wird, weil die KI immer mehr von den Dingen tun kann, die einzelne Menschen eben nicht so gerne tun. Und das sage ich nicht nur als ADHSler, sondern auch als jemand, der sieht, wie viele Menschen von der Komplexität und der Kompliziertheit der Gesellschaft herausgefordert sind. Ob das die Beantragung eines Kindergartengutscheins ist, ob das einfach die Kündigung von Abos ist, die nicht so leicht zu kündigen sind, oder ob das so etwas ist, wie das ich rausfinden möchte, wie genau kann ich denn die 2725 Euro, die ich für den Sommerurlaub vorgesehen habe, am besten investieren, um genau das rauszubekommen, was ich brauche. Am Strand, und zwar ein Sandstrand, eine kleine Hütte, mindestens zwei Zimmer, ein Schlafsofa, Spielmöglichkeiten für die Kinder, nicht länger als anderthalb Stunden Flugzeit, nicht länger als eine Stunde Bus vom Flughafen entfernt und bitte auf jeden Fall mit Angebot X und Y in dem betreffenden Hotel. Solche Fragen, glaube ich, machen einen guten Teil der vielbeschworenen Alltagskomplexität aus, die wir heute schon sehen und die so viele Menschen überfordert. Und spätestens, wenn wir diesen Alltagsstress, diesen Freizeitstress und diesen Arbeitsstress genau in den nervigen kleinen organisatorischen Punkten jemandem übertragen können ohne schlechtes Gewissen, jemanden, der dazu gebracht werden kann, immer in unserem Interesse zu handeln, dann halte ich das für eine positive Aussicht, die uns gleichzeitig noch viel drängender als KI ohnehin schon eine Aufgabe ins Buch schreibt. Nämlich die Aufgabe, eine Wahlfreiheit zu erhalten, eine gewisse digitale Souveränität auch im Bereich KI anzustreben und auch dafür zu sorgen, dass wir die negativen Seiten dieser Entwicklung, die kommen wird, so weit wie möglich abfedern können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gern in sozialen Medien weiter. Und wenn ihr mit uns dazu diskutieren wollt, dann sind wir mit Tech, KI und Schmetterlinge auf genau so benannten Accounts, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel auf TikTok und auch auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.